Wann reißt der Himmel auf, haben wir eben gehört. Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, war das der Schlager, der mir sofort einfiel. Wann reißt der Himmel auf? Und wann der Himmel aufgerissen ist, das sehen wir in einem Bibeltext, den ich jetzt mit euch gerne lesen möchte. Hier ist meine eigene Übersetzung, die ihr oben seht. Die habe ich deshalb gewählt, weil es mehr von dem ausdrückt, was der Text eigentlich vermitteln möchte. Und wann reißt der Himmel auf? In dem Moment ist der Himmel aufgerissen, als Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und als er hier zur Taufe an den Jordan gekommen ist, da hat Gott den Himmel für alle sichtbar aufgehen lassen. Und im Lied heißt es, wann reißt der Himmel auf? Für dich und für mich. Das war für dich und für mich, als da Gott vom Himmel gesprochen hat zu seinem Sohn. Und so spricht er auch heute zu uns. In dieser Zeit ereignete es sich, Jesus von Nazareth in Galiläa kam zu Johannes, um sich von ihm im Jordan taufen zu lassen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie sich der Himmel über ihm öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und es war eine Stimme aus dem Himmel zu hören, du bist mein Sohn, dem meine Liebe gehört. Ich habe dich erwählt. Noch eine Bemerkung am Anfang. Ich werde die heute in drei Teilen predigen. Das heißt nicht dreimal 45 Minuten, wie ich es üblicherweise mache, sondern nur 45 Minuten in drei Teilen. Könnt ganz ruhig und entspannt sitzen bleiben, ihr kommt rechtzeitig zum Essen. Damit wir nochmal zurückkommen zu dem Ereignis damals, als dieser Himmel Gottes aufriss. Wir sind etwa im Jahr 30 nach Christus. Jesus Christus kommt in die Negev-Wüste, in der Nähe des Jordan, und am Jordan ist Johannes der Täufer, der dort Menschen tauft. Er tauft sie in einer besonderen Art und Weise, in einer außergewöhnlichen geschichtlichen Situation. Das ist, er ruft die Menschen auf zur Umkehr zu Gott. Ein außergewöhnliches geschichtliches Ereignis, weil wir Jahrhunderte jetzt in der Geschichte davor hatten, wo sowohl die Juden das Gefühl hatten, als auch die Völker drumherum, Gott hat dieses Volk längst abgeschrieben. Gott hat sie vergessen. Gott hat kein Interesse mehr an ihnen. Hier ist irgendwo ein Zeitpunkt in der Geschichte gewesen, da hat Gott gesagt, ich sag's mal ein bisschen brutal aus, ich habe die Nase voll von euch. Und jetzt auf einmal schickt Gott seinen Sohn in diese Welt, Jesus Christus. Er hatte diesen Boten vorausgeschickt, den Johannes, und dieser Johannes ist nun dort sozusagen, steht im Wasser, tauft die Menschen und sagt ihnen, Leute, ihr müsst umkehren. Ohne diese Umkehr zu dem lebendigen Gott, der uns in der Bibel heute begegnet, ohne diese Umkehr habt ihr keine Möglichkeit, jemals mit Gott Verbindung aufzunehmen und mit Gott in Verbindung zu bleiben. Die Leute stehen Schlange, das ist sehr interessant im griechischen Text zu sehen. Diese Bußpredigt des Johannes muss so eingeschlagen sein, dass die Leute tatsächlich an ihr Herz geschlagen haben und haben gesagt, hier, das gibt's ja überhaupt nicht. Hier gibt uns Gott endlich mal die Möglichkeit, Frieden mit ihm zu bekommen. Und viele haben das kapiert und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass jede Menge Leute kamen. Und dann passiert das Ungewöhnliche und Außergewöhnliche. Jesus ist der, der mitkommt, der sich mit dazustellt und am Jordan steht und darauf wartet, dass er auch getauft wird. Gott hat sein Volk noch nicht vergessen. Jetzt erfüllen sich die Voraussagungen der Propheten. Jesaja hatte etwa 500 Jahre vorher schon gesagt, der da kommen wird, der Messias, dieser Sohn Gottes, der von Gott Gesandte und Gesalbte, das wird derjenige sein, der euch, wenn ihr umkehrt, mit dem Heiligen Geist taufen wird. Eine außergewöhnliche Situation, ein besonderes geschichtliches Ereignis, habe ich eben schon gesagt. Da wird der Geist Gottes Menschen erfüllen. Der Geist der Wahrheit, der Geist des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. Jesaja hat das ganz blumig dargestellt, in unbegreiflich vielen Worten und Begriffen, um deutlich zu machen, das ist so etwas Besonderes, das ist einmalig. Denn Gott beginnt mit seinem Messias eine völlig neue Zeit. Christus der kommen wird, wird alle Gebote Gottes erfüllen. Er wird das Gesetz, das die Juden über Jahrtausende geknechtet hatte, nun endgültig erfüllen und damit den Himmel öffnen für dich und mich. Interessant dabei ist auch, dass Jesus hier zum Ende aller Prophetie wird, die es im Alten Testament gab. Und es gibt keine Prophetie über ihn hinaus aus dem Neuen Testament heraus. Das ist ein Maßstab, auch für prophetisches Reden heute. Es gibt keine Prophetie über den Messias mehr hinaus, dass Gott prophetisch redet. Hier und jetzt, möglicherweise durch dich und möglicherweise zu uns. Das ist etwas anders. Aber es muss sich messen lassen an diesem letzten Propheten Gottes, dem Sohn, der in die Welt gekommen ist und der wiederkommen wird. Der Sohn Gottes wird Gottes Willen wirklich wirken. Endlich. Einer. Der Retter bringt die Erlösung für alle. Für dich, für mich, für alle, die sie annehmen. Der König der Juden wird das Heil für alle. Das göttliche Rettungsprogramm ist nicht mehr exklusiv für Juden angeboten, sondern heute für die Welt. Das heißt, für alle, die daran interessiert sind, für alle, die hören und annehmen, was Gott ihnen zu sagen hat. Und es gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten, an allen Orten. Die Botschaft Jesus Christus liebt dich, ist eine Botschaft für die Welt, für jeden, ohne jede Ausnahme. Egal zu welcher Religion er zählt, egal aus welcher Glaubenstradition er kommt, Jesus liebt dich, ist die beste Nachricht aller Zeiten für alle Menschen. Einige alttestamentliche Propheten hatten auch die Ausgießung des Heiligen Geistes bereits vorausgesagt. Das, was sich keiner denken konnte, dass Gott zum Menschen kommt, dass er sogar in den Menschen hineingehen will, im Menschen, in dir, in mir, in uns Christen leben will, das hatte zum Beispiel der Prophet Joel vorausgesagt. Und als dann Pfingsten war, da wird dieses Ereignis wahr. Man kann es deutlich sehen. Johannes der Täufer hatte auf dieses geschichtliche Ereignis hingewiesen in seinem öffentlichen Reden und er sagte, der Christus, der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Die Taufe Jesu ist Gottes Ja zu seinem Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Bild habt. Ich habe da jetzt ein Bild. Ich sehe da Jesus mitten im Jordan stehen, Johannes daneben. Und Johannes diskutiert heftig mit Jesus. Jesus sagt zu ihm, du sollst mich taufen. Johannes sagt, du hast einen Knall. Mach ich nicht, kann ich nicht. Ist ja unmöglich. Wie soll ich dich taufen? Ich, Sünder, soll dich, den Sündlosen, taufen, den Sohn Gottes. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Die Diskussionen berichten die anderen Evangelisten, hier im Markus-Evangelium ist es nicht erzählt. Und Jesus sagt, du, Johannes, das will Gott so, mach das mal. Da steht der 30-jährige Mann aus Galiläa unter den anderen Täuflingen und bittet darum, von Johannes getauft zu werden. Dabei hatte er die Bußtaufe gar nicht nötig. Er war und ist ganz ohne Sünde. Aber, und das tut mir gut, wenn ich das höre, er stellt sich mit dir und mir in die eine Reihe der Sünder hinein. Er geniert sich nicht, neben dir und mir zu stehen, dieser reine, sündlose Christus. Er kommt hinein in unsere Welt, in deine und meine Alltagswelt, und er stellt sich mitten dort hinein, wird anfassbar, auch angreifbar. Du kannst ihn berühren, du kannst ihn sehen, du kannst mit ihm reden. Der Reine unter uns. Und er hat keine Angst, sich an dir und an mir die Finger schmutzig zu machen. Wenn ich Jesus wäre, ich ging dem Reinhard Henseling immer aus dem Weg. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben, um ganz ehrlich zu sein. Da würde ich sagen, nee, danke. Jetzt bin ich schon seit 35 Jahren dabei, aus dir was Vernünftiges zu machen und es gelingt einfach nicht, weil du so ein Starrkopf bist, dich so blöd anstellst und immer Argumente gegen meinen guten Willen hast. Kennst du das auch? Das scheint doch sicherlich nicht nur mich zu betreffen. Der Sünder, Heiland, der Retter kommt dir so nah, dass er neben dir steht. Und du kannst ihn anfassen. Du kannst ihn erfassen. Du kannst ihn in den Arm nehmen und da spüren, da kommt Gott auf mich zu. Da nimmt Gott mich in den Arm, weil er mich lieb hat. So ist Gott. Ich hatte eigentlich an dieser Stelle in meinem Konzept stehen, bist du eigentlich schon getauft? Also bitte jetzt nicht melden oder so etwas. Ich wollte das nicht abfragen. Eigentlich hatte ich ja vor, an der Türe vorne schon jeden zu fragen, getauft, ja, nein, und dann eine Liste zu machen, damit ich eine Statistik hatte. Aber ich habe mir das geschenkt. Ich nehme an, das war euch recht so. Aber wenn du noch nicht getauft bist, dann ist heute eine tolle Chance, einfach mal so deine Argumente loszulassen. Gleich im zweiten Teil habe ich mir so ein paar Fragen ausgedacht. Und diese Fragen sind vielleicht deine. Ich hoffe, ich treffe sie. Und wenn nicht, können wir irgendwann später drüber reden. Das Besondere an der Taufe ist, Gott wirkt. Gott wirkt an dir, an jedem, der getauft wird. Ob du es nun besonders spürst oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Das Wesentliche ist, Gott tut etwas. Er greift ein in dein Leben. Er hat seine Hand auf dich gelegt. Er will dich segnen. Er will dich in besonderer Weise beschenken. Deine Taufe ist Gottes Ja zu dir, zu seinem Kind. Gott, dein Vater, hasst deine Sünde, meine auch übrigens, aber er hört nie auf, dich zu lieben. Der Heilige Geist ist dazu da, dass er die Sünde aufdeckt, aber nur, um sie immer von uns zu nehmen, um sie zu bereinigen, um das zu klären, was nicht klar ist. Christus, dein Freund, er war ohne Sünde und genau deshalb kann er für deine und für meine Sünde aufkommen. Konnte er dafür sterben? Konnte er sie mir abnehmen? Kann mir täglich meine Sünde vergeben? Die Versöhnung in Christus beseitigt nicht alle deine Probleme, aber alle deine Schuld. In der Taufe sagt Gott zu dir ganz persönlich, du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich über dich. Das war jetzt wieder der Moment, wo ihr hättet aufstehen müssen, Beifall klatschen, Halleluja brüllen. Das wäre jetzt dran gewesen. Aber das können wir ja noch üben. Ja, ich bin das so von Tadschikistan gewohnt. Da steht man dann auf und dann wird getanzt, weil man sich einfach drüber freut. Ey, Gott ist ganz für mich. Und Gott sagt mir zu als seinem Kind, ich freue mich über dich. Ich kenne deine Schuld, ich kenne dein Versagen, ich weiß alles, was abgeht bei dir im Alltag. Und trotzdem habe ich dich lieb. Und trotzdem freue ich mich über dich. Wir haben eben gesagt, Johannes wehrt ab mit beiden Händen. Wow, kann doch gar nicht sein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Männer, aber die zwei haben eins gemeinsam und das wünsche ich mir von Gott. Das, was sie gemeinsam haben, ist diesen Lebenswunsch, Gottes Willen detailgenau zu erfüllen. Ich sag's nochmal. Sie haben diesen Wunsch, Gottes Willen bis ins Detail genau zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht mit diesem Satz. Mich macht er irgendwie traurig, weil ich sehe, ich pack das nicht. Ich wünschte mir das auch so sehr. Ich bin so unendlich weit davon entfernt. Und trotzdem sagt Gott zu mir, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Die Taufe Jesu und deine Taufe sind öffentliche Zeichen des Heilshandelns Gottes in seiner Welt. Deshalb taufen wir öffentlich. Öffentlich taufen kommt uns erst hier als Leuten, die hier, ja, ich stehe ja hier fast auf dem Taufbecken drauf, die sagen, nee, das machen wir hier, das ist, ach du, kann man doch nicht in der Dill machen. Der Hänsel ist ja völlig durchgeknallt, das geht ja gar nicht. Ich könnte jetzt wirklich Stunden erzählen von Taufen in der Öffentlichkeit, ob da Eis im Wasser war oder wie auch immer, wir hatten alles schon. Aber ein besonders schönes Erlebnis hatte ich in Mali. Dieses heiß umkämpfte Mali, was er im Moment in den Nachrichten immer hat. Wir hatten 35 Täuflinge, Männer und Frauen. Und die kamen nicht, wie es in Deutschland bei uns üblich ist, mit den weißen, langen, ekelhaft langweiligen Gewändern an. Sondern die hatten alle ihre ganz schöne, bunte Sonntagssachen an. Herrlich, einfach herrlich. Und das war öffentlich. Das war am Frischwasserkanal, der nach Bamako fuhr. Und die Leute, die da vorbeikamen, ob mit Eselskarren, Autos, LKWs oder zu Fuß, die kriegten das alle mit und die blieben alle stehen. Und die sahen uns da im Wasser stehen. Das war ein Traum. Ich wünsche euch das mal, dass ihr das mal irgendwo erleben könnt. Wer dann noch nicht getauft ist, der lässt sich sofort mittaufen. Aber übrigens, das sollte man in seiner eigenen Gemeinde machen. Ich finde es nicht gut, wenn Leute nach Israel fahren und sich da am Jordan taufen. Was bringt denn das? Du kannst dir ja Jordanwasser mitbringen zum Trinken, dann wird dir hier übel. Aber ich würde davon sehr abraten. Taufe geschieht in der eigenen Gemeinde, da, wo du deine geistliche Heimat hast. Wenn jetzt hier Leute sitzen, die sagen, wow, ich habe das aber gemacht, ich habe das im guten Glauben gemacht, freu dich dran, Punkt. Es gibt Schlimmeres als das. Die Taufe Jesu, haben wir gesagt, Gottes Ja zu seinem Sohn, deine Taufe, Gottes Ja zu seinem Kind, die Taufe Jesu und deine Taufe öffentlich. Sie sind sichtbares Zeichen vor der unsichtbaren Welt und da liegt eine besondere Bedeutung der Taufe drin. Vor der unsichtbaren Welt, vor Himmel und Hölle, vor den Engeln und den Teufeln, wird öffentlich deklariert, dieser Mensch, der Jesus Christus kennen und lieben gelernt hat, der Vergebung seiner Sünde erfahren hat, der Reinhard Henseling oder wer es auch immer ist, der hat einen Machtwechsel erlebt. Da ist etwas passiert. Da hat Gott etwas Neues geschaffen. Deshalb, weil das so ist, ist auch die Zeit vor der Taufe für viele Leute ein riesengroßes Problem. Nämlich eine Zeit der Anfechtung und der Zweifel. Ich habe das überall erlebt. Wir haben ein besonders tragisches Erlebnis gehabt in einem öffentlichen Park in Tadschikistan. In der Hauptstadt haben wir auch öffentlich getauft, obwohl das verboten war. Wir mussten dafür einen Teich mieten. Dieser Teich war in einem großen Park und dieser Teich war aber ein richtiger künstlich angelegter See, ziemlich tief. Und am Sonntagmorgen, als die Taufe war, kam extra ein Inspektor der Stadt, der alles überprüfen musste und der dazu da war, genau zu gucken, was machen die Frommen da, machen ja nichts Verkehrtes und ist das alles rechtens und gut und ordentlich. Und dieser Mann nahm seine Arbeit so ernst, dass er sogar ins Wasser reinging, da wo wir taufen wollten, um zu gucken, ob da alles in Ordnung war. Und jetzt kommt das Tragische. Der ist ertrunken. Das ist kein Witz. Dieser Mann ist vor den Augen der Täuflinge dort ertrunken. Jeder normale Deutsche würde sagen, die Taufe ist gelaufen. Die tadschikischen Glaubenden haben gesagt, nein, wir wollen hier und heute getauft werden. Und an der gleichen Stelle, wo gerade kurz zuvor dieser Mann ertrunken ist, wir hatten einen Arzt dabei, der ihn nicht mehr retten konnte. Genau in dieser Stelle sind diese Leute getauft worden, mit Christus begraben worden. Das war ihr Argument. Dieses Grab werden wir nie vergessen. Für uns undenkbar, aber da seht ihr, was alles sein kann, da wo in der Missionssituation Menschen sich zu Jesus Christus bekennen. Ich könnte mehrere solche Geschichten erzählen. Diese Taufe des Christus und deine, sie sind das Bekenntnis des allmächtigen Gottes zu seinem neuen Familienmitglied. Wir antworten darauf als Einzelne, indem wir in der Gemeinde eine würdige Tauffeier darstellen. Der Machtwechsel hat stattgefunden. Der Teufel hat sein Anrecht auf das Leben von Frank und Elke Reichel oder von Reinhard Henseling verloren. Wir gehören nun zu Gott. Wir sind ein Teil der Familie Gottes. Im Süden Tadschikistans, nähe der afghanischen Grenze, hatten wir ein außergewöhnliches Erlebnis. Da war ein Major der tadschikischen Armee, der sich taufen lassen wollte und wir hatten ihm davon abgeraten, weil wir den Eindruck hatten, dieser Machtwechsel, der hat gar nicht stattgefunden. Der möchte zwar mit Jesus leben, aber er hat tatsächlich diesen Schritt in die Nachfolge Jesu noch nicht vollzogen. Der Major war Befehlen gewohnt. Er hat uns angezeigt und hat versucht, seine öffentliche Taufe dort, wie gesagt, nahe der afghanischen Grenze, per Gerichtsbeschluss zu erzwingen. Das hat uns Riesensorgen gemacht. Ich habe gesagt, ich kann morgen nicht taufen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mitten in der Nacht bekommen wir einen Telefonanruf. Der Major ruft an, seine Mutter war verstorben. Ich kann mich morgen nicht taufen lassen. Auf so eine Idee kommen sie gar nicht, im Traum nicht, ich auch nicht. Das war eine Tragik. Wir sind noch in der Nacht die fast 100 Kilometer dorthin gefahren und haben dort einen Kondolenzbesuch gemacht und mitgetrauert. Aber die Geschwister haben beschlossen, die Taufe findet statt. Für uns ist das so ein außergewöhnliches Ereignis, mitten im muslimischen Kontext. Wir wollen, dass die Taufe stattfindet. Sie merken, das ist in anderen Ländern alles ein bisschen anders als bei uns. Es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ich lasse mich nicht taufen, wenn ich Christ bin. In deiner Taufe sagt Gott sein ewiges Ja zu dir, dem Glaubenden. Gott will, dass du mit diesem Zuspruch und mit einem fröhlichen Herzen unterwegs bist durch seine Welt. 12 Fragen, 12 Antwortversuche zum Thema. Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie doch jemanden aus der Gemeindeleitung an, sprechen Sie mich an. Frage Nummer 1. Ist die Taufe des Johannes dieselbe wie die Taufe der neutestamentlichen Gemeinde nach Pfingsten bei uns heute? Nein. Seine Taufe war zeitbedingt nur für das Volk Israel und eine spezielle Bußtaufe zum Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, Beginn einer neuen Zeit, der Endzeit. Ein Auftakt sozusagen zum Start des Baues des Reiches Gottes, zum Beginn des Königreiches Gottes in unserer Welt. Die Bibel sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Frage Nummer 2. Welche Bedeutung hat die neutestamentliche Taufe? Sie beglaubigt deine Verbindung mit Christus, deine Zugehörigkeit zur Familie Gottes, die Vergebung deiner Sünden, den Besitz des Heiligen Geistes, deine Rettung im Gericht, deine Teilhabe an der Auferstehung Jesu, deine Lebensgemeinschaft mit Christus, deine Mitgliedschaft in der Gemeinde Jesu weltweit. Da wir freie evangelische Gemeinde sind, wird man nicht automatisch Gemeindemitglied, wenn man bei uns getauft wird. Das sehen wir als zwei verschiedene Akte an. Zur Taufe meldet man sich freiwillig an und wenn man in die Gemeinde gehen will, dann nochmal zusätzlich. Ich halte das für einen guten Weg, aber man kann es auch anders machen. In den meisten Teilen dieser Welt wird es anders gemacht. Wer getauft wird, wird automatisch Mitglied der Gemeinde. Ich finde gut, dass man das hier für sich selbst entscheiden kann und da eine Gewissensentscheidung fällen darf. Die Bibel sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Dritte Frage, wer wurde getauft? Es wurden zur Zeit Jesu und danach in der neutestamentlichen frühen Gemeinde nur erwachsene Glaubende getauft, die ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus ablegten. Erst der Glaube, dann die Taufe. Dass bei der Taufe ganzer Hausgemeinschaften, wir finden das in der Apostelgeschichte, dass dort gesagt wird, er wurde mit seinem Hause getauft. Es ist nicht anzunehmen, dass dort zum Beispiel der Kerkermeister in Philippi nachts seine Kinder aus dem Bett geholt hat und hat sie mit zur Taufe genommen. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und es ist nachweislich, dass erst im 3. Jahrhundert in der Kirche Kinder getauft wurden. Vorher gab es das nicht, was auch dem Beleg der Bibel entspricht. Es gibt keine biblische Begründung für eine Taufe von Kindern. Die Bibel sagt, kehrt um und dann lasst euch taufen. Der Glaube geht der Taufe voraus. Vierte Frage. Was ging der Taufe voraus? Die Taufe setzt die Umkehr des Täuflings zu Gott voraus. Sie setzt den persönlichen, unvertretbaren Glauben an Christus voraus. Schon in den frühchristlichen Gemeinden gab es spezielle Taufunterweisungen. Das sollten wir auch tun. Ich halte das auch heute für angemessen, dass Leute, die sich taufen lassen möchten, dazu eine Art Belehrung bekommen, eine Schulung, ein paar Abende, wo man sich zusammensetzt, seine Fragen loswerden kann und wo man miteinander auch betend Taufe für sich selbst und mit den anderen Täuflingen gemeinsam vorbereiten kann. Die Bibel sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das heißt auch, Taufe ist einmalig. Wenn jemand getauft wurde, nachdem er zum Glauben gekommen ist und nun irgendwann so einen absoluten Durchhänger hatte und sagt, ja, eigentlich war ich in dieser Wüstenzeit überhaupt kein Christ mehr. Dann würde man nach dieser Wüstenzeit nicht sagen, so, dann taufen wir dich jetzt wieder. Ich halte das für nicht angemessen und vom Neuen Testament her nicht für belegbar. Frage Nummer 5. Wie wurde getauft? Es wurde in den ersten Jahrhunderten nur durch ganz körperliches Untertauchen, Eintauchen des Christen ins Wasser getauft. Das im Neuen Testament dafür gebrauchte Wort Baptizen kennen wir von den Baptisten, unseren Glaubensgeschwistern her. Die haben, weil sie das als besonderes Proprium in ihrer Geschichte sehen, haben sie diesen Namen mehr oder weniger bekommen, dass sie eben taufen. Diese Täufer, Baptizen, die Baptisten, das ist ein griechisches Wort. Es lässt keine andere Taufweise zu, als durch Untertauchen im Wasser ganz. Die Bibel sagt, viele von uns werden diese Stelle kennen, als Philippus in der Wüste diesen Finanzminister aus Äthiopien getroffen hatte, ihm das Evangelium erklärte und als der sagt, du, gibt es irgendein Hindernis, dass ich mich taufen lassen soll, sagt Philippus, nee, da ist gerade eine Oase, wunderbar. Lass uns da hingehen und da wirst du getauft. Und es wird ausdrücklich beschrieben, sie stiegen aus dem Wasser auf. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz, dieser Finanzminister zog seine Straße fröhlich. In Jerusalem hatte man ihm noch gesagt, so einer wie du, der kann hier nicht getauft werden, der darf noch nicht mal in den Gottesdienst rein. Bleib, wo du bist, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. An dir machen wir uns die Finger nicht schmutzig. Und Jesus sieht das völlig anders. Er lädt ein zur Taufe, er tauft und er gibt diesen Segen mit, geh deine Straße und geh sie fröhlich, Gott ist mit dir. Wir hatten in Tadschikistan einen Mann, der hatte eine Bibel von uns bekommen, hatte die gelesen, irgendwo im Dorf, ziemlich weit außerhalb. Und dann, als er die Bibel liest, zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt eine Bibel in der Hand hat, kommt er über dem Lesen dieser Bibel zum Glauben an Jesus Christus. Und da hat er auch gelesen, wenn du zum Glauben kommst, dann sollst du dich taufen lassen. In dem Dorf gab es keinen Christen, weit und breit nicht. Was hat er gemacht? Er hatte draußen an seinem Haus eine alte Badewanne stehen, wo das Regenwasser reinlief. Er hat sich in seine Wanne gesetzt und hat gesagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hat sich selbst getauft. Wir haben gesagt, okay, das war deine Taufe und das nehmen wir so ernst. Und du hast dich im guten Glauben und Vertrauen auf Gottes Wirken getauft. Also es gibt viele Möglichkeiten. In der Wüste hätte ich kein Problem, jemanden mit Sand zu taufen. Aber hier in Dillenburg würde ich das, glaube ich, nicht tun wollen. Wie wurde getauft, haben wir gesagt. Also es wurde immer im Wasser untergetaucht. Da hatten wir übrigens mal ein Problem, auch im Süden Tadschikistans. Da gab es kein Wasser. Das ist eine sehr trockene Gegend da. Und da mussten wir die Täuflinge im Wasser so ein bisschen drehen, damit die richtig nass wurden. Denn sonst kamen die trocken wieder aus dem Wasser raus. Ich war froh, dass ich an dem Tag nicht getauft hatte. Das hat ein Kollege gemacht aus Tadschikistan. Der hatte keinerlei Hemmungen, die im Wasser zu drehen. Ich hätte es nicht gekonnt. Frage Nummer 6. Was bedeutet die Taufformel? Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe wird vollzogen im Namen des Dreieinen Gottes oder im Namen Jesu. Beides ist denkbar. Wir finden beide Beispiele im Neuen Testament wieder. Sie geschieht im Auftrage Gottes. Sie ist eine Übereignung des Täuflings an Gott. Die Bibel sagt, und er ordnete an, dass sie getauft würden auf den Namen Jesu Christi. Also beide Taufformeln sind möglich. Frage Nummer 7. Was bedeutet das, auf den Tod Jesu getauft sein? Das ist jetzt höhere Theologie, das ist sehr schwierig. Ihr habt es einfach nur mal gehört. Paulus versteht die Taufe als Begräbnis. Nur Tote werden begraben. Und das soll eben bedeuten, ich bin durch das Wirken des Geistes Gottes, durch meine Wiedergeburt, der Sünde abgestorben. Und aus dem Grunde kann ich auch mit Christus begraben werden. Also der stellvertretende Sühnetod des Christus gilt mir. Falsch ist die Vorstellung, ich werde beim Untertauchen mit Christus begraben und beim Hochkommen stehe ich mit Christus wieder auf. Nein, die Auferstehung mit Christus wird erst dann sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das sind aber alles so theologische Spitzfindigkeiten, nur das sind die gleichen Fragen, die immer wieder kommen, deshalb versuche ich sie zu beantworten. Die Bibel sagt, wenn der eine, also Christus, für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. 2. Korinther 5. Die Frage Nummer 8, wann soll ich mich taufen lassen? Im Neuen Testament war es normalerweise üblich, sich unmittelbar nach dem zum Glauben kommen, nach dem Beginn des neuen Lebens mit Jesus Christus taufen zu lassen. Das ist bei uns nicht ganz so einfach. Wir müssten dann das Taufwasser immer warm halten, damit auch wenn jemand zum Glauben kommt, auch sofort getauft werden kann. In den Ländern Afrikas und so weiter und so fort, im Vorderen Orient ist das etwas einfacher. Da kann man das im Freien sehr schnell machen. Wir haben das immer wieder erlebt, dass in den Missionsgebieten, wenn Leute zum Glauben gekommen sind und sie wirklich verstanden hatten, was das bedeutet, getauft werden, sie sofort von sich aus die Frage gestellt haben, ich möchte jetzt getauft werden, warum tauft ihr mich nicht heute? Und wir haben das dann versucht, auch teilweise so zu machen, dass wir unmittelbar nach dem zum Glauben kommen, die Leute im Namen Jesu getauft haben. Ein besonders krasses Beispiel haben wir erlebt in Japan. Dort war ein Mann über 90 Jahre alt. Er war als Kind zum Glauben gekommen, hatte aber immer irgendwo so halb verdeckt seinen Glauben gelebt, weil das in Japan in seiner Kultur und in seiner Familie extrem schwierig war. Und als er nun wirklich sehr alt war, über 90 Jahre, auf einmal ist ihm dann über dem Lesen des Wortes Gottes deutlich geworden, ich habe mich nie taufen lassen, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Natürlich konnten wir diesen 90-Jährigen nicht mehr taufen, normal im Wasser untertauchen. Wir haben ihn einfach, er war bettlägerig, im Bett liegen getauft, mit ein paar Tropfen Wasser. Auch das ist möglich, warum nicht? Wie stehen Taufe und Mission zueinander? Für mich als Missionsmenschen natürlich eine wichtige Frage. Der Missionsauftrag nach Matthäus 28 gibt klare Anweisungen. Die Bibel sagt, geht hin, macht zu Jüngern, das heißt, ruft Menschen in die Nachfolge Jesu, indem ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft und indem ihr sie alles das halten lehrt, was ich euch geboten habe. Hier ist der griechische Text sehr, sehr schwierig und er lässt eine Interpretation zu, die sagt, also wir taufen die Leute und dann sind die fromm. Das ist zum Beispiel bei der Eroberung Südamerikas auf grauenvolle Weise geschehen. Man hat da einfach die Indianer genommen, ins Wasser getaucht und gesagt, so jetzt seid ihr getauft und so weiter. Das ist ein Vergehen an der Menschlichkeit. Das ist einfach undenkbar, unmöglich, dass so etwas im Namen Gottes geschehen ist. Dafür möchte ich mich am liebsten heute noch entschuldigen. Es ist ein furchtbar trauriges Kapitel. Das kann und darf natürlich nicht sein. Aber zur Mission gehört, dass wir das Wort sagen, dass wir Menschen einladen, sie unterweisen und dass wir auch über Taufe lehren. Das ist unser Auftrag. Frage Nummer 10. Wie verhält es sich mit der Taufe und der Gemeindeaufnahme? Habe ich eben schon kurz gesagt. In der Taufe wird dem Täufling zugesprochen, dass er zu Christus gehört und zu seiner weltweiten Gemeinde. Habe ich eben ausdrücklich nochmal betont. Die verbindliche Nachfolge und Mitgliedschaft in einer christlichen Ortsgemeinde ist die theologische oder auch die logische Konsequenz daraus. Die Bibel sagt, die Gottes Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen zur Gemeinde hinzugetan. Das heißt, da kommen wir gleich noch. Ja, Frage 11. Soll ich mich auch dann taufen lassen, wenn ich als Kind schon getauft wurde? Eine Frage, die sicherlich manchen beschäftigt. Da es sich bei der sogenannten Kindertaufe nicht um eine biblisch begründbare Taufe handelt, steht einer Glaubenstaufe nichts im Weg. Ihr erinnert euch, dass ich eben gesagt habe, Taufe ist unwiederholbar. Kindertaufe ist keine Taufe aus biblischer Begründung heraus. Insofern wäre es keine Wiedertaufe und ist durchaus normal und denkbar. Aber die persönliche Gewissensentscheidung ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte sie sehr ernst nehmen. Ich hatte einen Studienkollegen, dessen Vater war Pfarrer in der Landeskirche. Und der sagt, mein Vater hat mich im vollen Vertrauen und im Glauben auf Jesus Christus hin getauft. Und ich kann mich jetzt nicht taufen lassen, das geht nicht, ist völlig undenkbar für mich. Ich habe ihm dann nur gesagt, ist okay so, ist gut. Du hast diese Entscheidung für dich so getroffen und das akzeptiere ich vollkommen. Inzwischen ist er getauft worden in seiner eigenen Gemeinde, in der er seit etlichen Jahren dient. Irgendwann hat er sich mit in die Reihe der anderen Täuflinge eingeordnet, weil ihm bewusst geworden ist, die Kindertaufe ist etwas anders. Dafür haben wir die sogenannte Kindersegnung und das kann ich voll nachvollziehen. Wer hier sitzt und als Kind getauft worden ist, der ist als Kind gesegnet worden. Und das ist ein besonderes Geschenk Gottes an dich. Sei dankbar dafür. Freu dich drüber. Nimm das dankbar an. Eine Taufe ist es in dem Sinne der Bibel nicht. Frage Nummer 12. Muss ich getauft werden, bevor ich in die Gemeinde aufgenommen werde? Nein. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Aber sie ist selbstverständlich und dem Zeugnis des Neuen Testamentes her normal. Ich kann auch als Gemeindeglied später noch getauft werden, wenn meine Gewissensentscheidung derzeit gegen meine Taufe spricht. Ich habe dieses Beispiel von meinem Studienkollegen erwähnt. Es gibt nur eine Voraussetzung für die Aufnahme in die christliche Gemeinde. Und das ist der persönliche Glaube, der unvertretbare Glaube an Jesus Christus selbst. Die Bibel sagt, wer geglaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier werden manche sitzen, die sagen, ich habe eine ganze Menge Fragen zu den Taufen. Ich auch. Sollen wir darüber reden? Also, wer Fragen hat, suche sich doch jemanden, zu dem er Vertrauen hat und rede mit dem darüber. Sprecht doch die Mitglieder aus der Gemeindeleitung an, sprecht mit an, wie ihr wollt. Aber damit es auch für alle nachvollziehbar wird, was ich hier heute sage, ich setze mich der Kritik aus. Alle meine 12 Thesen findet ihr schriftlich draußen und auch den Aufriss meiner Predigt könnt ihr euch mit nach Hause nehmen, wenn ihr mögt. Und dann können wir immer noch über die einzelnen Punkte reden. Drei Wunder sind bei der Taufe Jesu geschehen. Zuerst sah es so aus, als wenn überhaupt nichts passieren würde. Aber dann auf einmal ereignen sich diese drei Wunder direkt hintereinander. Und da sind wir bei dem Lied von Silbermond. Der Himmel reißt plötzlich auf. Es ist, als ob eine Naturkatastrophe ihre Zeichen vorausschickt. Der Himmel, den die Menschen sich damals als außerirdische Wohnung Gottes dachten, bricht auf. Ich weiß nicht, wie man es sich wirklich vorstellen muss. Sarah hat vorhin so ein Beispiel gebraucht. Da kommt auf einmal die Sonne raus. Und man hat das Gefühl, wow, das tut gut, das gibt Wärme, das gibt Licht. Da werde ich betroffen und da bin ich getroffen. Und ein Schock für die Anwesenden damals. Die Leute hatten eher Angst davor, als dass sie sich darüber freuten. Aber ein Zeichen Gottes dafür, dass eine neue Zeit beginnt. Und im Bild stelle ich mir das so vor, Jesus steht da im Wasser und da sieht er auf einmal Gott. Er sieht Gott in seiner Wohnung. Er sieht seinen himmlischen Vater. Er ist erschlagen von dieser Schönheit, dieser Größe, dem Wunderbaren, was er da wahrnimmt. Und ich wünsche uns allen solche Momente, wo wir auf einmal das Gefühl haben, da öffnet Gott den Himmel so ein ganz kleines Stück für mich jetzt. Und ich kann das wahrnehmen, der liebende Gott schaut auf mich und er schaut auf dich und sagt das, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich über dich. Das ist einfach herrlich. Wenn es dir mal nicht so gut geht, ist das vielleicht eine Möglichkeit, aus der Grauzone rauszukommen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da liegt und so auf so einen kleinen Lichtstrahl wartet. Und da kann dir dieses Bild helfen. Da ist Gott, er ist da, auch wenn du dich gar nicht so fühlst. Und er ist der, der sich zeigt, auch da, wo du das Gefühl hast, ich bin hier ganz verlassen. Das ist sehr interessant, wie Markus das hier darstellt. Da haben wir keine Zeit für das, dass ich Ihnen das erkläre. Aber eins möchte ich dazu sagen. Es ist die gleiche Begrifflichkeit, die alle Evangelisten hier im Neuen Testament benutzen, um das darzustellen, was passiert, als Jesus stirbt. Da gab es im Heiligtum in Jerusalem einen schweren Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Und genau diese gleiche Begrifflichkeit wird hier verwandt. Die Juden hatten das damals sofort kapiert. In dem Moment, wo dieser Vorhang zerreißt, ist der Weg zu Gott frei geworden. Ich kann zu Gott kommen. Da ist kein Vorhang mehr, der mir den Weg versperrt, sondern Gott steht da und lädt ein und sagt, komm, du bist Eingeladener, du darfst kommen. Und wir wollen miteinander feiern. Feiern die Umkehr des Sünders. Gott macht durch ein Wunder hier den Weg frei zum ewigen Heil. Endlich kann das wieder vereint werden, was über lange Zeit getrennt war, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Weil Gott zum Menschen kommt, zu dir und zu mir. Der Weg zu Gott wird frei. Gottheit und Menschheit sind vereint in der Person des Christus. Und jetzt können Menschenkinder Gotteskinder werden. Wir haben den Song von der Kultband Silbermond gehört. Ich wünsche euch allen, dass jedes Mal, wenn ihr das Ding jetzt irgendwo im Radio hört, irgendwo so ein Licht aufgeht. Also wenn ihr im Auto seid, rechts ranfahren. Und dann einfach mal die Augen schließen und das über euch ergehen lassen. Da reißt der Himmel auf, Mensch. Das stelle ich mir ganz toll vor, wenn da der Himmel aufreißt. Und du kannst Gott sehen und wahrnehmen. Du kannst sehen, dass Gott auf dich schaut. Aus Liebe. So ist Gott. Ein zweites Wunder geschieht. Das zweite Wunder, Gottes Geist kommt sichtbar auf Jesus. Jesus steigt aus dem Wasser, könnte man im Bild sagen, und der Geist steigt auf Jesus Christus hernieder. Der Text sagt, er kommt zu ihm. Der Geist kommt zu ihm. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Damit man es irgendwie zum Ausdruck bringen kann, hat der Evangelist versucht, es mit einer Taube zu benennen. Da kam nicht eine Taube, sondern wie eine Taube. So kam der Geist an. Wie es wirklich geschehen ist und was das wirklich bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, finden wir bei der Taufe dort nach Pfingsten, dass dort Zungen zerteilt, wie von Feuer übersetzt, Luther an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen soll. Aber irgendeine Gestalt muss der Geist gehabt haben, dass er von den Menschen wahrgenommen werden konnte. Da konnte ja kein Stein auf Jesus fallen oder sonst was. Sondern es war irgendeine Erscheinungsform des Geistes Gottes, von der wir nicht sagen können, wie sie wirklich war, wie sie ist. Und auch wenn du heute zum Glauben kommst, hier jetzt im Gottesdienst, heute meinetwegen, dann wird keiner sehen, dass irgendetwas passiert an dir. Dann werden wir nicht sehen, dass der Geist Gottes in dich hineingeht. Aber es geschieht so. Gott kommt zu dir und Gott nimmt in dir Wohnung. Also, welche Gestalt wissen wir nicht, aber es war sichtbar für die, die dabei waren. Ohne die Innewohnung des Heiligen Geistes in Christus wäre er nicht Gottes Sohn. Das ist wichtig. Der Heilige Geist ist zuständig dafür, dass dein Leben mit Jesus Christus klappt, dass es funktioniert. Er ermöglicht dir das neue Leben. Alles, was zum Glauben an Christus führt und im Glauben hält, sind Wirkungen dieses göttlichen Geistes, der in jedem von uns Glaubenden lebt und wirkt. Das dritte Wunder. Aus dem aufgerissenen Himmel kommt die Stimme Gottes. Du bist mein Sohn. Dir gehört meine Liebe. Ich habe dich erwählt. So wortwörtlich die Übersetzung. Gott steht zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern, zu allen seinen Kindern. Und was ich so das Tolle daran finde, die Juden hatten damals nicht mehr damit gerechnet, dass Gott jemals noch reden würde. Und hier ist das besondere Ereignis. Gott fängt wieder an zu reden mit seinen Leuten. Und das tut er, seitdem der Geist Gottes da ist, immer und überall. auch zu dir und zu mir, die wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wie damals, so auch heute. Er spricht aus dem Himmel, dieser Geist Gottes, direkt irgendwo, aus dem Irgendwo, was wir uns als Wohnung Gottes denken. Und dieser Geist macht immer den Sohn groß. Er verherrlicht den Christus. Es ist die Stimme, die immer Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt. Den leidenden und liebenden Gottesknecht. Und von diesem Moment an scheiden sich an Jesus Christus die Geister. Genau in diesem Augenblick geschieht das. Die jüdischen religiösen Führer verspotten ihn am Kreuz. Wenn er doch der Christus wäre, könnte er vom Kreuz runtersteigen. Kannst du dich nicht so anstellen. Hat er andere geheilt, warum heilt er sich denn selber nicht? Und da steht der römische Hauptmann, der dafür gesorgt hat, dass Jesus dort jämmerlich am Kreuz verreckt, der den Satz ruft, das war der Sohn Gottes. Der war's. Das sind Wirkungen des Geistes Gottes, wenn wir erkennen, wer Christus ist, wie er ist und wie er in unserem Leben wirkt. Dieser ist der Sohn Gottes. Von nun an darfst du als Christ zu deinem himmlischen Vater auch lieber Papa sagen oder mein Vater oder mein guter Vater, wie du möchtest. Du hast jetzt eine ganz individuelle, persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich bin noch kein Christ, aber ich möchte es gerne werden. Wenn du das Gefühl hast und dich dieser Eindruck bei dir festgemacht hat, dass der Heilige Geist jetzt zu dir spricht und dich jetzt in die Nachfolge Jesu ruft, dann komm doch einfach hier nach vorne. Komm von deinem Platz, komm hier zum Kreuz, ich komme zu dir. Lass uns miteinander reden, miteinander beten. Du kannst jetzt und hier ein neues Leben mit Jesus Christus anfangen, wenn du das möchtest. Und wenn der Heilige Geist dich ruft, dann weißt du persönlich das. Auch wenn ich das nicht weiß, ich muss das auch nicht wissen. Kein anderer, aber du weißt es genau, ob Jesus dich jetzt ruft. Und wenn er dich ruft, dann komm doch auch. Während ich jetzt weiterrede, kannst du auch noch kommen, wenn du möchtest. Jesus ruft dich persönlich. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. In deiner Taufe spricht Jesus Christus dir Folgendes zu. Und es ist wie ein Treueversprechen. Ich habe es hier genannt, es ist ähnlich wie ein Eheversprechen. Wenn ich das jetzt laut vorlese, kannst du die Augen zumachen oder auflassen, wie du willst. Aber versteh es einfach als Zuspruch Gottes an dich, der zu Jesus Christus gehört. Jesus Christus sagt, ich werde dich immer lieben. Und Jesus Christus sagt und verspricht dir, ich werde dir immer vergeben. Und Jesus Christus sagt weiter, ich werde dir immer treu sein. Und Jesus Christus sagt, ich werde immer mit dir gehen, wohin du auch gehst. Ich bin da. Was möchtest du Jesus jetzt antworten? Dem Finanzminister aus Äthiopien, von dem wird gesagt, er zog seine Straße fröhlich. Ich wünsche dir das im Namen Jesu, dass du deine Straße fröhlich mit ihm ziehst. Ich möchte auch gerne mit uns beten, wir bleiben sitzen. Heiliger Gott und Vater, das ist einfach schön zu hören, dass du es gut mit uns meinst und dass trotz aller unserer Unzulänglichkeit, trotz all der Dinge, die wir im Leben erleben und nicht einordnen und verstehen können, du derjenige bist, der ganz für uns ist, der ganz auf unserer Seite steht. Und ich danke dir für diesen Zuspruch an diesem Morgen. Du bist da. Du gehst mit. Auf dich ist Verlass. Dafür ehre ich dich. Amen.